it's a restitution of a different nature. It is a return.
Es ist eine Rückgabe der anderen Art. Es geht um die Rückgabe von Gegenständen, deren Bedeutung eher im sentimentalen Wert liegt. Es ist nicht der Hope-Diamant. Es ist nichts, von dem man sich eine Villa bauen könnte.
12 Silberlöffel hat Robert Meyer im Jahr 2023 vom Münchner Stadtmuseum zurückbekommen. 12 Silberlöffel, die seine Eltern im Jahr 1939 während der NS-Diktatur in München zwangsweise abgeben mussten und die das Museum unrechtmäßig angekauft hatte. Und nein, eine Villa kann er sich vom Wert der Silberlöffel sicher nicht kaufen.
Aber sie sind ein Zeichen dafür, dass es jemandem wichtig war, dass jemand den Wunsch hatte, den Kontakt wiederherzustellen.
Vor mehr als 80 Jahren wurden Jüdinnen und Juden in Deutschland verfolgt, vertrieben, ermordet. Davor wurde ihnen alles genommen, ihre Rechte, ihr Eigentum und ihre Würde. Heute streckt wieder jemand eine Hand nach den Familien, also den NachfahrInnen dieser Menschen aus.
Ich glaube, das ist wirklich das Wichtige und Entscheidende für die Nachfahren, dieses Verständigen über meistens ja Landesgrenzen hinweg und da zu sagen, wir wollen dort neue Bände mit euch schließen.
Das sagt Dr. Markus Speidel, der Direktor des Münchner Stadtmuseums. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparent mit allen Sammlungsstücken umzugehen, die unrechtmäßig an seinen Wänden hängen und in seinen Vitrinen und Depots liegen und sie, wenn möglich, zurückzugeben. Aber wozu das eigentlich? Was macht es überhaupt für einen Unterschied, ob diese 12 Silberlöffel zum Beispiel jetzt im Museum liegen oder bei Robert in Boston?
Es ist unsere gesellschaftliche Pflicht, hier für Aufklärung zu sorgen, hier zu zeigen, wie Faschismus funktioniert, wie Totalitarismus funktioniert. Und daher ist diese Arbeit gerade, also sie war schon eigentlich immer wichtig, aber sie wird einfach, sie verliert keinerlei an Bedeutung, sie wird eigentlich noch wichtiger.
Und es gibt noch einen Grund.
Die Geheimnis von Versöhnung ist Erinnerung. Und wenn wir das nicht richtig erinnern, werden wir nie Versöhnung haben.
Dieser Podcast ist Teil einer Aufarbeitung. Das Münchner Stadtmuseum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Daran arbeitet die Provenienzforscherin Dr. Regina Prinz. Sie hat in den letzten Jahren fast 140 Silbergegenstände restituiert, also ihren rechtmäßigen EigentümerInnen zurückgegeben. In dieser Folge sprechen wir darüber, was die Restitutionen für die Familien bedeuten, welche Fragen sie anstoßen und vor allem auch darüber, warum die Arbeit von Regina Prinz nicht nur für die ErbInnen, sondern für uns alle wichtig ist. Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist Zeitschleifen – The Restitution Files, ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Hier nehmen wir euch mit auf eine Reise – von den 1930er Jahren bis ins Heute, von München über die USA und Brasilien bis nach Israel. Auf der Suche nach den ErbInnen des Silbers und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Fangen wir einmal im Kleinen an, bei den Familien. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Restitution fast noch mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet, weil das eher ein Startpunkt ist, nochmal was rauszufinden, als ein Ende.
Total, das ist unser Eindruck auch gewesen. Man spricht ja auch nicht über große Werte. Es ist einfach eine Anregung und ein Aufhänger, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Und für viele Familien war das sehr beeindruckend und auch das erste Mal da so einzusteigen und plötzlich haben sie Dinge erfahren, von denen sie gar nichts wussten.
Regina kommt durch die Restitution, also die Rückgaben, in Kontakt mit über 40 Familien, die verstreut auf der ganzen Welt leben. Und viele von diesen Familien wussten gar nichts von ihren Angehörigen in Deutschland, von deren Geschichten und von dem Silber. All das ist in Vergessenheit geraten. Es wurde, wie es die Nationalsozialisten vermutlich auch beabsichtigt hatten, einfach ausgelöscht.
Es kamen immer mehr Fragen und Fragen und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre das doch toll, wenn wir diese Fragen vor Ort mit den Leuten persönlich beantworten könnten. Und es würde sich so anbieten, sie hier zu haben und ihnen all das zu zeigen, wo sie gelebt haben und was das Umfeld ihrer Vorfahren war.
Und deswegen laden Regina und ihre KollegInnen die Familien nach München ein. Zu einem Projekt namens Munich Roots. Hier können sie ihre Wurzeln erforschen. Auch Noah nimmt an diesem Projekt teil. Sie ist die junge Frau aus Israel, die wir in den letzten Folgen schon kennengelernt haben. Sie ist Nachfahrin von Hugo Brandeis, dem jüdischen Kaufmann, der München 1940 mit seiner Frau Clara in Richtung New York verlassen musste. Im November 2024 reist Noah mit ihrem Vater und einer Tasche voller Dokumente nach München.
My father, like when we were in Munich,
als wir damals in München waren, war es mit meinem Vater total witzig. Er hat sofort diese ganzen Dokumente aus seiner Tasche gezogen und gesagt, kommt her, schaut euch das an. Und dann haben sich alle um ihn herum versammelt und angefangen zu lesen.
Viele der Teilnehmenden hatten ihre eigenen Dokumente dabei.
Sie hatten dann Tagebücher noch von den Großeltern auf Deutsch, die sie nicht lesen konnten. Oder sie haben irgendwelche Briefe noch gefunden und wir haben dann geholfen, das zu übersetzen.
Das Team übersetzt auf Englisch, auf Hebräisch.
It's really emotional.
Es ist wirklich sehr bewegend. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist wirklich wunderschön, einfach wunderschön.
Regina Prinz und ihr Team wollen den Familien mehr zurückgeben als 12 Silberlöffel oder einen Schlüsselhaken. Sie wollen ihnen ein Stück Familiengeschichte zurückgeben.
Also die Familien wirklich vor ihre Akten zu setzen im Stadtarchiv, Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv und ihnen aber auch zu erklären, was steht da drin, ihnen beim Übersetzen zu helfen und den Kontext herzustellen. Es sind ja sehr komplexe Materialien, wo wir uns ja schon schwer tun, eine Wiedergutmachungsakte zu verstehen.
Jede Familie bekommt eine personalisierte Mappe mit Informationen zu den Wohn- und Arbeitsorten ihrer Vorfahren und einem Stadtplan. Und sie alle werden in München mehr oder weniger zu AhnenforscherInnen.
Hugo hatte 7 Geschwister. Eine von ihnen war die Großmutter, nein, nicht die Großmutter, die Mutter der Mutter meiner Großmutter.
Das ist wieder Noah, die junge Israelin und Ur-Ur-Großnichte von Hugo Brandeis. Noah hat sich schon immer sehr für ihre Familiengeschichte interessiert und in München kann sie endlich alles sortieren, was sie bisher weiß.
Als wir beim Munich Roots Projekt waren, habe ich gesagt, okay, wartet mal kurz, ich muss einen Stammbaum zeichnen.
Noah und ihr Vater besuchen damals auch das Grab von Noahs Ur-Ur-Opa. Er war mit der Schwester von Hugo Brandeis verheiratet.
Es ist natürlich traurig, aber es ist auch beeindruckend, weil man irgendwie spürt, dass dort früher Leben war, bevor diese ganze dunkle und traurige Zeit der Geschichte begann.
Das waren schon auch sehr bewegende Momente und sehr besondere Situationen mit den Familien.
Regina und ihrem Team war von Anfang an klar, dass das Munich Roots Projekt in einem kleinen Rahmen stattfinden soll, damit sie jeder Familie genügend Aufmerksamkeit und Zeit widmen können.
Und man stößt ja auch Dinge an, die sehr emotional sind für die Menschen und man muss sie da auch begleiten und man muss da auch irgendwie dabei sein.
Auch dabei war Rebecca Friedman, die Juristin vom Holocaust Claims Processing Office in New York City. Die Frau, die so viele der ErbInnen aufgespürt hat. Und auch für sie war das Munich Roots Projekt etwas ganz Besonderes.
Es war eine wirklich aufregende und wundervolle Erfahrung, denn wir haben nicht oft die Gelegenheit, unsere KlientInnen persönlich zu treffen. Diese Menschen kennenzulernen, nachdem wir so viel über ihre Familien gehört hatten, sie persönlich kennenzulernen und dann hautnah mitzuerleben, wie sie reagierten, als ihnen diese Gegenstände und Unterlagen aus dem Archiv über ihre Familien überreicht wurden, das war wirklich besonders und sehr bewegend.
Für Noah und ihren Vater war es ebenfalls eine sehr bereichernde Erfahrung, erzählt sie. Aber ihr Wissensdurst konnte noch nicht komplett gestillt werden.
They created more questions.
Sie haben noch mehr Fragen aufgeworfen. Und ich möchte nicht, dass das negativ klingt, denn sie haben wirklich ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt, ein sehr emotionales. Und wir wollten, dass es weitergeht und dass wir, naja, noch tiefer eintauchen können.
Noah hat zwar noch Fragen, aber endlich wird gesprochen über das, was ihrer Familie passiert ist. Die Geschichte wird nicht begraben, verdrängt oder ignoriert, sondern am Leben gehalten. Die Silberobjekte geben Anstoß dazu, Erinnerungen, Menschen und ihre Geschichten wieder sicht- und fühlbar zu machen. Auch Markus Speidel, der Direktor des Münchner Stadtmuseums, findet, dass Museen dabei helfen müssen, Erinnerungen am Leben zu halten.
Museen neigen dazu, extrem geschichtsvergessen zu sein, was man gar nicht erwarten würde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg vergehen über 50 Jahre bis zu den Washington Principles. Wir erinnern uns, das sind internationale, nicht rechtlich bindende Richtlinien, die Museen dazu anhalten, NS-Raubkunst in ihren Sammlungen zu identifizieren und zurückzugeben. Aber bis das in den Museen wirklich auch ankommt, vergehen weitere 10 bis 20 Jahre.
Das ist halt 60 bis 70 Jahre nach Kriegsende. Das sind zwei Generationen bald, die da irgendwie drüber gehen, bis wir so weit sind, zu sagen, wir Museen haben Schuld auf uns geladen. Die können wir nicht wieder gut machen, aber wir können zumindest versuchen, wieder Recht herzustellen.
Für Markus Speidel ist heute schwer nachzuvollziehen, wie bis zu diesem Punkt so viel Zeit vergehen konnte. Und deswegen räumt er auch der Provenienzforschung am Münchner Stadtmuseum einen großen Stellenwert ein, genauso wie schon seine beiden Vorgängerinnen.
Bei uns hat die Provenienzforschung eine ganz wichtige Position. Also ich denke, was wichtig ist, was ich meinte, dass wir eine feste Stelle dafür verankert haben.
Zunächst lief die Provenienzforschung, wie in vielen anderen Museen, nur auf Projektbasis. Aber mit der unbefristeten Stelle von Regina wurde die Aufgabe 2017 ein fester Bestandteil der Arbeit am Münchner Stadtmuseum.
Die auch eine Kontinuität herstellt und dadurch systematisch durch die Bestände durchgehen kann und die Bestände bearbeiten kann und sich nicht immer jemand neu einarbeiten muss.
Provenienzforschung ist in Deutschland nicht zentral gesteuert. Darüber haben wir schon in Folge 2 ausführlich gesprochen. Anders ist das zum Beispiel in Österreich. Dort gibt es eine unabhängige Stelle, die diese Arbeit koordiniert. Hierzulande dagegen ist es jedem Museum selbst überlassen, wie es mit dem Raubgut in seinen Depots umgeht. Das ist etwas, was häufig kritisiert wird, denn die Museen sind ja in diesen Fällen keine neutralen Stellen.
Also dass im Endeffekt die Tat begangen haben, sozusagen sich selber beforschen und recherchieren. Also man kann nur da sagen, da ist es dann gut, dass es inzwischen natürlich personell entflechtet ist. Also dass wir nicht mehr diejenigen sind, die tatsächlich damals die Tat begangen haben, sondern Nachfolgende im Amt, die es tun.
Markus Speidel ist auch klar, dass sich Museen in dieser Hinsicht erstmal wieder Vertrauen erarbeiten müssen.
Wir können nicht verlangen, dass man uns vertraut. Wir hoffen nur, dass man uns dann vertraut. Das Vertrauen müssen wir uns ja erarbeiten und gewinnen. Und das Einzige, was uns dabei hilft, ist tatsächlich, dass wir nachweisen, dass wir eben nach bestem wissenschaftlichen Wissen arbeiten und handeln.
James Bindenagel, der US-Diplomat, der auch die Washington Principles mit ausgehandelt hat, schätzt diese Arbeit der Museen sehr.
Diese kleine Öffnung in eigene Geschichte ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um, wie viel es kostet und so weiter. Es geht um, wie man auch die Geschichte versteht und wie man auch anerkennt.
Markus Speidel und Regina Prinz wissen auch, Provenienzforschung hört nie auf.
Wir stellen auch fest, dass wir das ganze Haus dafür sensibilisieren müssen. Wenn wir heutzutage ein Objekt angeboten bekommen, das 1910 entstanden ist und das oder gekauft wurde, aus der Zeit stammt, dann sofort trotzdem die Sensibilität zu haben, aber wie hat es die Familie oder die Person bekommen, die es uns jetzt schenkt? Ist da wirklich das sauber in der Zeit?
Alles, was vor 1933 entstanden ist, kann potenziell verfolgungsbedingt entzogen worden sein. Alles, was noch älter ist, kann kolonialer Raub sein.
Wir bewahren das Erbe für die nächsten Generationen. Und wenn wir das in einem Unrechtskontext erworben haben oder das durch einen Unrechtskontext zu uns gekommen sein, das kann eben NS-verfolgungsbedingt sein, das können kolonialer Raub sein. In solchen Kontexten, dann können wir nicht über dieses Unrecht hinweggehen.
Und diese Anerkennung von Unrecht ist etwas, das heutzutage nicht selbstverständlich ist. Der AfD-Politiker Björn Höcke zum Beispiel forderte 2017 eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Sein Parteikollege Alexander Gauland nannte Hitler und die Nazis ein Jahr später einen Vogelschiss unserer Geschichte. Und auch in anderen Ländern gerät die Aufarbeitung der schwierigen Vergangenheit in Kritik oder wird sogar als überflüssig gesehen. US-Präsident Donald Trump hat unter anderem Informationen über Sklaverei in einem Nationalpark und in George Washingtons President's House entfernen lassen. Und genau darum hat die Provenienzforschung weit über Museumstüren hinaus eine immer größer werdende Bedeutung.
Tatsächlich ist die Provenienzforschung schwer unter Beschuss von rechts.
In ganz Europa und in den USA sowieso rücken Regierungen immer weiter nach rechts. Und wie wir gerade schon gehört haben, die sogenannte Erinnerungskultur, also das Erinnern etwa an Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, ist etwas, gegen das vor allem deutsche RechtspopulistInnen immer stärker ankämpfen. Und das könnten eben auch die Museen merken.
Dass Mittel gekürzt werden sollen, dass Stellen wegfallen sollen, dass die Provenienzforschung prinzipiell nicht unterstützt werden soll. Und daran sieht man, wie politisch wichtig es ist, gerade diese Arbeit zu machen, weil es eben wichtig ist, genau diese Erinnerungen hochzuhalten, genau zu wissen, dass Unrecht geschehen ist und wie's, wo weit sie hineingewirkt hat.
Gleichzeitig sterben gerade auch die letzten ZeitzeugInnen, die aus erster Hand davon berichten können, wie es sich angefühlt hat, unter nationalsozialistischem Terror zu leben, wie zum Beispiel Margot Friedländer, die 2025 mit 103 Jahren gestorben ist. Museen haben in diesen Zeiten einen zentralen Auftrag, sagt Markus Speidel. Und diese Pflicht ist es eben, uns an die Geschichte zu erinnern. Um dieser Verantwortung nachzukommen, will das Museum genau das Gegenteil davon machen, was RechtspopulistInnen einfordern, nämlich die verdrängten Verbrechen wieder sichtbar zu machen.
Ich glaube, das wirklich, wirklich Wichtige dabei ist, dass wir diesen Menschen, die beraubt, bestohlen und dann oftmals ermordet wurden, dass wir denen wieder einen Namen geben und eine Geschichte geben und sie wieder sichtbar machen. Und was wir vorher sozusagen ausgelöscht haben, was wir auch durch unsere Inventarbücher unsichtbar gemacht haben, wem dieses Objekt gehört hat.
Kein Museum, das NS-Raubgut im Depot hat, kann wieder gut machen, was während des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Aber sie können den Beraubten wieder einen Platz in der Geschichte geben.
Und das ist, glaube ich, für viele Nachfahren dann auch das wirklich Entscheidende dabei, dass ihre Familie gesehen wird, dass das Unrecht wahrgenommen wird, dass gesehen wird, der versucht, ein Museum damit umzugehen und sich zu öffnen.
Für Robert Meyer bedeutet die Restitution aber noch mehr.
Well, what it symbolizes for me is a legacy.
Also für mich steht es für ein Vermächtnis, für eine Verbindung zur Familie meines Vaters.
Und bei Noah hat die Restitution für eine ganz neue Beziehung zu ihren deutschen Wurzeln gesorgt.
Und diese Geschichte hat auch meine eigene Identität geschärft. Jetzt sehe ich mich selbst als, also in erster Linie bin ich Israeli, jüdische Israeli. Aber ich bin auch Deutsche und Südamerikanerin und ich bin auch Inderin.
Und sie geht sogar noch weiter. Obwohl sie bisher ihr ganzes Leben in Israel verbracht hat, hat München ihr Herz erobert.
Ich kann es mir als Zuhause vorstellen. Ich sehe meine FreundInnen, meine KollegInnen, die ich beim Unique Roots Projekt kennengelernt habe. Ich sehe sie vor mir und ich denke mir, ja, das ist ein Zuhause.
Junge ErbInnen wie Noah verbinden sich so wieder mehr mit ihrer deutschen Identität und ihrer deutschen Geschichte. Und das mehr als 80 Jahren, nachdem ihren Vorfahren ihre Heimat genommen wurde. Dieser Prozess, diese neue, alte Verbindung, der ist wie eine Brücke, zurück zu dem Ort, wo sie herkommen, wenn sie denn möchten. Und wer weiß, vielleicht wird München für Noah in Zukunft ja mal ein Zuhause auf Zeit. Wünschen tut sie sich das. Und ihre Eltern haben auch vor knapp 20 Jahren die Voraussetzungen dafür geschaffen, als sie ihr einen deutschen Pass ausstellen ließen. Das hat auch Robert vor wenigen Jahren gemacht.
Und als dann die politische Lage in diesem Land schwierig wurde, die Aussicht auf Sicherheit und die Möglichkeit, wieder eine doppelte Staatsbürgerschaft mit Deutschland zu bekommen, war eine sehr gute Gelegenheit, die wir natürlich genutzt haben.
Im Herbst 2024 bekommen er, seine Töchter und Enkelkinder ihre deutschen Pässe. Zur Sicherheit, falls die politische Lage in den USA noch weiter eskaliert und sie vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Und Robert denkt dabei oft an seine Eltern.
Und ich frage mich, was sie und mein Vater wohl denken würden, wenn sie wüssten, wie oft ich schon in Deutschland war, dass ich jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft habe und wie sich die Welt verändert.
Wie haben wir es in der ersten Staffel dieses Podcasts gelernt? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und für Provenienzforscherin Regina Prinz ist ihre Arbeit nicht nur ein Aufräumen der Geschichte, ein Abarbeiten von Listen, sondern der Start von wertvollen Beziehungen und Dialogen, die unsere Zukunft im besten Fall positiv beeinflussen können. Und zwar, indem wir die Vergangenheit als das beschreiben, was sie war, und sie nicht in Vergessenheit geraten lassen.
Wir haben ja keine wertigen, teuren Objekte, über die wir da sprechen, sondern man beginnt ein Austauschen und man beginnt eigentlich was Neues damit. Und das ist eigentlich das Schöne. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen in die Zukunft reinreicht. Und dafür, glaube ich, lohnt sich's.
Die letzten Worte dieser Staffel überlassen wir nun weiteren Teilnehmenden des Munich Roots Projekts. David Bock, Mark Hamill und Robin Beckhardt.
A seemingly simple Tortenheber opened a world to me.
Ein scheinbar einfacher Tortenheber eröffnete mir eine ganz neue Welt. In einer Zeit, in der der Faschismus wieder sein hässliches Gesicht zeigt, hat das Münchner Stadtmuseum Stellung bezogen. Dank des Einsatzes, der Empathie und des Engagements des gesamten Teams, das am Silberprojekt und Munich Roots mitgearbeitet hat. Das Stadtmuseum hat ein begangenes Unrecht anerkannt und durch Aufklärung und Solidarität die Würde von meinem Familienmitglied wiederhergestellt und geehrt. Ich bin sehr dankbar.
I am so thankful.
I am home now, but a piece of my heart was left behind in Munich.
Ich bin jetzt wieder zu Hause, aber ein Teil meines Herzens ist in München geblieben. Ich habe dort 5 Tage verbracht, die mich tief geprägt haben, als Gast des Münchner Stadtmuseums und Teilnehmer des Munich Roots Projektes im Oktober 2025.
Thanks to the Munich Roots Program, we now know more about our own family.
Dank des Programms Munich Roots wissen wir nun mehr über unsere eigene Familie. Wir haben uns sehr gefreut, den silbernen Tortenheber, der Willi gehörte, zu sehen und in den Händen zu halten. Und ebenso darüber, dass er in Deutschland bleibt, als Teil einer Dauerausstellung, die künftige Generationen sowohl über die Schrecken des Krieges als auch über die mühevolle Arbeit aufklären wird, die unternommen wurde, um den Opfern Wiedergutmachung zu leisten. Meine Familie und ich sind wirklich zutiefst dankbar für diese Erfahrung und für all die Arbeit, die Dr. Prinz und ihre Kolleginnen investiert haben.
Zeitschleifen – The Restitution Files ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt und uns eine positive Bewertung hinterlasst. Das hilft uns, von weiteren HörerInnen gefunden zu werden. Und abonniert den Podcast gerne, um die nächste Staffel nicht zu verpassen.